Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch von dieser Stelle aus ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ich wünsche uns, dass unser Herr offene Herzen, offene Ohren schenkt für das, was wir heute sehen, was wir heute hören, was wir heute verstehen sollen durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wie ihr wisst, wir steuern ja heute auf das Ende des 12. Kapitels im Johannesevangelium zu. Und bevor wir uns mit den letzten Versen, also mit den Versen 44 bis 50, da befassen, denke ich, dass es durchaus angebracht ist, mal einen ganz kurzen Rückblick zu halten auf das, was bisher in Kapitel 12 passiert ist, was da geschehen ist, was uns der Herr durch Johannes wirklich gelehrt hat. Man könnte ja das Kapitel 12, ja, eigentlich auch noch Kapitel 13, man könnte es ja als die Woche der Wahrheit bezeichnen. Und es ist jetzt so, dass Kapitel 12 schildert uns ja im Grunde genommen die letzte öffentliche Konfrontation, an der Jesus Christus also jetzt beteiligt war. Und in nächster Zeit, wenn wir mit dem Kapitel 13 beginnen, dann die im Gegensatz, im Kontrast dazu, ja, die volle Konzentration auf den innersten Kreis Jesu, wie er dann nochmal in aller Abgeschiedenheit seine volle Aufmerksamkeit seinen Jüngern zuwendet. Also Kapitel 12, liebe Geschwister, das letzte Mal, dass Jesus vor der Kreuzigung so als freier Mann nicht in der Öffentlichkeit auftrat, bevor man ihn als den leidenden und sterbenden Sohn Gottes sehen wird. Ja, weiterhin die letzte Aufforderung, sich zu positionieren, die letzte öffentliche Herausforderung, wirklich Bekenntnis abzulegen gegenüber Jesus Christus. Wie auch immer jetzt diese Position aussehen wird, wie auch immer das Bekenntnis aussehen wird. Aber, liebe Geschwister, um die richtige Position Jesus gegenüber zu beziehen, nicht braucht natürlich derjenige sein Wort. Und das haben wir ja heutzutage in Form der Bibel vor uns liegen. Braucht derjenige also wirklich das richtige Material? Ja, so wie einst Museumsbesucher das richtige Material, den richtigen Katalog in der Hand hatte und damit in der Lage war, eine Sache aufzudecken. Was war da damals passiert? Ein spanischer Maler, der wollte einmal, also ist eigentlich nicht so bekannt und der Name ist auch ein bisschen schwierig, spielt auch jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall, ein spanischer Maler wollte einmal gemeinsam mit Rembrandt und mit Francisco de Goya in einem Museum bewundert werden. Und es gelang ihm tatsächlich, sein Gemälde im Prado, also das ist dieses bekannte und dieses berühmte Kunstmuseum in Madrid, aufzuhängen. 5 Tage lang erstrahlte also sein Bild, 30 mal 40 Zentimeter groß, im Saal 59. Wie ist ihm das gelungen? Er hatte also gemerkt, dass jeder Museumswärter 3 Säle zu beaufsichtigen hatte. Und dass zwangsläufig immer ein Saal ungefähr 20 Sekunden unbeaufsichtigt blieb. Und eines dieser 20 Sekunden Zeitfenster nutzte er, um mit einem Spezialkleber sein Bild unter all die anderen aufzuhängen. Und er hat auch dann seine Leihgabe den anderen Gemälden da angepasst. Er hat also seine Signatur darunter gesetzt und hat dann auch noch einen schriftlichen Hinweis gegeben, 20. Jahrhundert, Katalog Nummer 1996. Wie gesagt, 5 Tage lang ging das gut, bis die ganze Sache aufflog und Museumsbesucher ja den entsprechenden Katalog dann in der Hand hatte, also den richtigen Katalog. Es waren zu der Zeit mehrere Ausstellungen, aber sie hatten den richtigen Katalog in der Hand und sie waren irritiert und wunderten sich, dass diese Katalognummer 1996 nicht dort vorhanden war. Und dann haben sie die Sache gemeldet und wie die Sache dann ganz weiterging, das können wir uns also dann vorstellen. Ja, liebe Geschwister, das ist nämlich auch unsere einzige Chance. Wir müssen es mit unserem Katalog wirklich vergleichen, damit wir die richtige Position in Bezug auf Jesus Christus einnehmen können. Nun ist natürlich unser Katalog, die Bibel, unendlich viel bedeutender und viel interessanter als die Aufzählung aller möglichen Gemälde, weil nämlich unser Katalog, die Bibel, uns mit einer lebendigen Person vertraut macht, nämlich mit Jesus Christus und mit seiner Lehre. Also in Kapitel 12 Liegegeschichte fordert Jesus noch einmal seine Zeitgenossen heraus, wirklich ins Licht zu treten, sich wirklich dem zu stellen, sich wirklich zu positionieren, wirklich Bekenntnis abzulegen. Und dieser Begriff Licht, der wird uns natürlich nachher noch in unserem Text, wird noch eine Rolle spielen, ab Vers 44, obwohl dieser Begriff ja schon in Vers 34 auftaucht, da schon Jesus Christus auf diesen Gegensatz Licht und Finsternis eingeht. Aber ich denke mal, dieser Begriff Licht macht schon mal deutlich, dass der Glaube an Jesus Christus nicht eine öffentliche Dimension hat. Der Glaube an Jesus Christus ist eben nicht dazu konzipiert, nicht im Hinterhof oder im Hinterzimmer gelebt zu werden. Natürlich, das wissen wir alle, wenn wir in gewisse Regionen unserer Welt blicken, nicht, dass es Situationen für Christen gibt, da bleibt ihnen eben nichts anderes übrig, sich in die Katakomben zurückzuziehen. Aber das ist nicht das eigentliche Modell, liebe Geschwister, sondern das ist die Notsituation. Und so hat auch Jesus Christus, ist er immer wieder in die Öffentlichkeit hineingegangen und auch wir können uns dem nicht entziehen. Und so erlebten wir jetzt in Kapitel 12 ja die unterschiedlichsten Positionen, die unterschiedlichsten Bekenntnisse. Nicht wir sahen in Anführungsstrichen das teure Bekenntnis der Maria. Nicht, sie hatte eben verstanden, dass das Verhältnis zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott, wichtiger war als alles andere. Und das Entscheidende an ihrem teuren Bekenntnis war eben ihre Herzenshaltung. Und deswegen war ihr Bekenntnis auch richtig praktiziert. Nicht das Bekenntnis zu Jesus war aber nicht nur kostbar, liebe Geschwister, sondern ja, es konnte auch wirklich etwas kosten. Nicht? Und das sahen wir ja an dem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, an dem lebenden Bekenntnis des Lazarus, der ein leibhaftiger Zeugnis war, der in seiner Person nicht wirklich die Macht und die Autorität Jesus Christus wirklich dadurch unterstrich. Und deswegen wurde auch er verfolgt. Das haben wir ja gehört, haben wir ja gelesen. Auch man versuchte auch, den Lazarus zu töten. Also was sehen wir? Wenn wir im Schlepptau Jesu Christi sind, leben wir eher gefährlicher. Ja, und dann wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, den Gastgeber damals, den Simon und auch die Martha, die haben eben so auf ihre Art und Weise ihr Bekenntnis gezeigt. Der Simon hat eben, sein Haus zur Verfügung gestellt für Jesu und seine Gefolgschaft und Martha hat eben für das leibliche Wohl gesorgt. Ja, und unter den Jüngern gab es auch ein heuchlerisches Bekenntnis des Judas, indem er also das Fähnchen da der Diakonie geschwungen hatte. Und dann gab es natürlich, wenn wir da noch weiterlesen in Kapitel 12, dann gab es noch allerlei öffentliche Lippenbekenntnisse, die nicht unbedingt aus dem Herzen kommen. Nicht, wie kam es dazu? Mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, nicht da auf einem Esel da hereinreitend, nicht praktizierte er also Jesus zunächst mal ein prophetisches Selbstbekenntnis, indem er nämlich klar machte, ich bin derjenige, nicht der von den Propheten angekündigt wurde. Aber der Esel war eben nicht das Pferd. Der Esel war eben nicht das Pferd und der Ritt auf dem Esel markierte also die Demut Jesu Christi. Er ließ ja auch, das haben wir gesehen, er ließ auch die Huldigung des Volkes zu, aber er korrigierte sofort ihre falschen und politischen Erwartungen. Und all das, liebe Geschwister, all das passierte ja nicht an irgendeiner unbedeutenden Straßenecke, sondern in der Öffentlichkeit. Nicht? Und da gab es natürlich auch Reaktionen. Nicht auf dieses prophetische Selbstbekenntnis von Jesus Christus, dass er jetzt derjenige ist, der da im Alten Testament schon angekündigt wurde, nicht jubelte und johlte das Volk, nicht und selbst die Obersten, selbst die Pharisäer, nicht bestätigen mit ihrem Bekenntnis unfreiwillig die breiten Wirkung, die Jesus bis dahin schon entfaltet hatte, indem sie nämlich sagten, seht ihr, Ihr könnt nichts gegen diesen Jesus ausrichten. Alle Welt läuft ihm nach. Und die Jünger, ja, die Jünger, die gaben auch in irgendeiner Weise ein Bekenntnis ab, dass sie zunächst mal nichts verstanden haben. Ja, und dann tauchten da plötzlich die Griechen auf, so Halbproselyten. Nicht, die wollten gerne Jesus sehen. Sie wurden von zwei Jüngern, Andreas und Philippus, wurden sie so Jesus geführt. Und Jesus benutzte jetzt diese Situation eben noch einmal, um ein allerletztes Mal in der Öffentlichkeit deutlich zu erklären, nicht was, wer er ist und was er jetzt tun wird, nämlich was also jetzt in der Passion passieren wird, vom Leiden zur Herrlichkeit. Nicht? Und die Zuhörer sollten also wirklich merken, dass sie das ernst nehmen mussten, dass sie sich dem also nicht entziehen konnten, was da jetzt mit Jesus passieren würde, liebe Geschwister. Denn das hatte Folgen für die Welt. Das hatte Folgen für die Welt. Das heißt, es ergeht jetzt das Gericht über diese Welt, in dem das Kreuz, an dem Jesus Christus hing, wirklich ihr hängen oder hängen wird, wirklich ihre Schuld schonungslos aufdeckt. Und es hatte auch Folgen für den Satan. Er verlor quasi mit der Passion Jesu Christi, verlor er quasi den Anspruch auf die Weltherrschaft. Nicht, weil die Sünde, die zur ewigen Trennung von Gott führt, durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, da entmachtet worden. Und auch hierauf gab es Reaktionen. Und liebe Geschwister, diese Reaktionen waren ja erschütternd. Die waren ja erschütternd. Wenn man nur allein 34 liest, dieser Ton da in Vers 34, wenn es da heißt, wo das Volk antwortete, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Nicht, die haben anscheinend also gar nicht begriffen, nicht, dass beides zusammengehört, nicht, auf der einen Seite der Mächtige, der Richtende, ja, Menschensohn nach Daniel 7 und auf der anderen Seite der leidende Gottesknecht nach Jesaja 53. Beides also in einer Person. Nicht? Und dann in Vers 37 der prophezeite Unglaube und auch 38. Ja, und dann die erschreckende Reaktion ab Vers 42. Nicht, wenn man das liest, nicht, kann man nur also erschrecken. Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden, denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei Gott. Tja, wie würden wir sowas bezeichnen? Feiger Unglaube, liebe Geschwister. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommen wir zu unserem Text, jetzt kommen wir zu diesen Versen 44 bis 50. Und jetzt baut Jesus Christus im Grunde genommen nochmal eine allerletzte Brücke, damit sie sehen sollten, wer Jesus Christus ist, damit sie hören sollten, was er zu sagen hat und damit sie wirklich verstehen, was er tun wird und was er gerne von seinen Leuten möchte. Nicht, da, und zunächst wollen wir mal auf den Text hören, also die Verse 44 bis 50, die letzten 7 Verse aus Johannes 12. Und da lesen wir Folgendes. Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkündige, verkündige ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ja, Herr Jesus Christus, und jetzt wollen wir dich herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du uns dazu auch die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst. Amen. Ja, die Menschen sollten also auch im Grunde genommen mit geistlichen Augen sehen, wer wirklich Jesus Christus ist. Und ich sag's mal so, was die Menschen damals von Jesus Christus wirklich sahen, das war ja schon beeindruckend. Nicht, sie haben die Wundertaten gesehen, nicht so kamen die Menschen zu ihm und ließen sich ihre Kranken heilen, nicht, ja, oder auch um ihre Sensationslust zu befriedigen, das wird wohl auch ein Grund gewesen sein. Nicht, sie sahen weiterhin seine Liebe, sie sahen weiterhin seine Geduld, mit denen er Menschen begegnete, aber sie erkannten eigentlich nicht, wer da vor ihnen stand. Nicht, in ihren Augen war Jesus sicherlich ein besonderer Mensch, aber wer genau, das sahen sie nicht. Und man kann sich vorstellen, dass das Jesus Christus also wirklich sehr geschmerzt haben muss. Nicht wie er, dass er in den Herzen der Leute wirklich sah, wie er von ihnen verkannt wurde. Dass er nämlich der Menge zurief. Ja, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, ja, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und mit diesen Worten, liebe Geschwister, mit diesen Worten, wollte Jesus eigentlich die Menschen so aus ihrer Gedankenlosigkeit nicht herausholen. Sie sollten aufhören, ihn nur mit den physischen Augen zu sehen, ohne darüber nachzudenken, wen sie in Jesus Christus eigentlich zu sehen hatten. Ja, ich meine, wenn er schon mit einem Wort Kranke heilt, nicht wenn er schon auf seinem Befehl hin Dämonen einen Menschen verlassen. Oder wenn er mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen sättigt, dann sollten sich die Menschen doch ernsthaft mal Gedanken über die Frage machen, was bzw. wen sie eigentlich da in Jesus Christus zu sehen hatten. Und das wollte er ihnen klar machen. Denn es würde ja nicht mehr lange dauern, dann würden diese Menschen ihn ans Kreuz wünschen. Nicht, und würden den Tod von ihm fordern, liebe Geschwister. Stellen wir uns mal vor, Jesus Christus würde heute hier in Gummersbach, nicht würde er in unserer Stadt auftreten und würde all das tun, was er damals auch getan hat. Würden die Menschen mehr sehen? Wahrscheinlich nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Nicht, und nun steht ja bald Advent, Weihnachten wieder vor die Tür und wir wissen das nicht. Sie holen wieder ihre Krippenfiguren daraus, stellen sie auf. Ja, und wenn sie mit ihren Augen da in die Krippe von Bethlehem hineinschauen, muss man sich doch fragen, was sehen sie da eigentlich? Ja, sie sehen ein neugeborenes Kind, nicht, das von ihrer Mutter in Windeln gewickelt worden ist, nicht, das behelfsmäßig da in einem Kinderbettchen liegt. Das sehen sie mit ihren physischen Augen. Und das mag auch wirklich das Herz mancher Menschen öffnen, zweifelsohne, aber wofür? Wofür öffnen, liebe Geschwister? Dieses Kind in der Krippe nicht fordert jedoch die Menschen heraus, ihre Schärfe wirklich ihre Sinne wirklich zu schärfen. Und wer Jesus Christus sieht, der sieht eben nicht nur das Kind in der Krippe, liebe Geschwister, der sieht also mehr auch als den Wanderprediger, der sieht auch mehr als den Wundertäter und so weiter. Der sieht, wie Jesus Christus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, den Vater. Und mit diesem Wort sagt letztendlich Jesus Christus, dass er gleichzeitig Gott ist. Dass er gleichzeitig Gott ist und seine Wundertaten haben das eindeutig belegt. Was hat einst Nikodemus gesagt? Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ein Bekenntnis, das einst eben Nikodemus abgelegt hat. Und wisst ihr, es kommt ja wieder die Zeit, dass man die Weihnachtsgeschichte da im Lukas-Evangelium liest, dann frage ich mich, ist schon mal der Himmel aufgegangen und haben die Engel schon mal gesungen, wenn ein normales Kind geboren wurde? Nicht, aber weil das Kind hier in der Krippe wirklich Gott selbst war, liebe Geschwister. Deswegen haben die Engel zu seiner Ehre gesungen, ihn gelobt und gepriesen. Und als die Hirten und die Weisen an die Krippe kamen, worin Jesus Christus lag, da beugten sie ihre Knie und beteten es an. Ja, sie sahen mit ihren physischen Augen, sahen sie auch erstmal nur das neugeborene Kind. aber sie sahen etwas weiter. Und das ließ sie eben erkennen, dass dieses Kind wirklich ihr Heiland war, der für sie geboren wurde. Und deswegen, liebe Geschwister, nicht dieser Ruf Jesu Christi, dieser Ruf Jesu Christi, nicht wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, den Vater, nicht? Und das wollte er den Zuhörern wirklich nochmal deutlich machen. Aber nicht nur, was Jesus Christus nicht nur möchte, dass wir ihn mit geistlichen Augen sehen, sondern ich möchte es mal so sagen, dass wir ihn auch mit, dass wir auch mit geistlichen Ohren oder man könnte es auch so sagen, mit einem demütigen und gehorsamen Herzen hören, was er wirklich zu sagen hat. Und ich denke, auch das war für Jesus Christus eine bittere Erfahrung, nicht, dass die Menschen wohl seine Predigten hörten, aber eben nicht glaubten. Und Jesus macht auch da wiederum deutlich, nicht, ihr werdet nur richtig hören, wenn ihr im Licht wandelt. Das heißt, wenn ihr in meiner Gegenwart seid, wenn ihr euch mir aussetzt, nicht, wenn ihr wirklich zu mir kommt, ansonsten wandelt ihr in der Finsternis. Ihr seid dann nicht in meiner Nähe, in meiner Gegenwart. Vers 46. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Nicht dieser Gegensatz zwischen Licht und Finsternis. Liebe Geschwister, wie viel Größen der Menschheitsgeschichte haben wohl gesagt, ich habe Licht gebracht. Ich denke da an diesen Thomas Edison, der da so gegen Ende des 19. Jahrhunderts da seine Glühbirne erfunden hat. Nicht sicherlich eine Meisterleistung sondergleichen. Ja, ich denke auch an Aristoteles, nicht dieses unglaubliche Genie, Meister der Philosophie. Und man könnte sicherlich noch den einen oder anderen aufzählen. Aber alle haben auf ihre Art und Weise Licht gebracht. Und bei dem einen, ja, rein physisch, für jeden bis heute erlebbar. Nicht? Und sie alle haben gesagt, schaut das an, was ich geschafft habe, nicht benutzt meine Erfindungen, lest meine Bücher, gebraucht meine Begriffe und so weiter. Aber keiner von diesen Größen hatte die Freiheit besessen zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Keiner hatte die Freiheit, das zu sagen. Nicht, das konnte keiner von den Großen der Menschheit sagen und das wird auch niemals geschehen. Das konnte eben nur einer sagen, Jesus Christus. Es ist eine unumstößliche Wahrheit, nicht, denn das Kind in der Krippe ist das Licht der Welt, nicht der Mann, der durch die Lande zog und so redete, nicht, dass die Menschen nur staunten, ihnen der Mund offen blieb, nicht, ist das Licht der Welt. Der Mann, der am Kreuz hing für unsere Schuld, ist das Licht der Welt und der auferstandene Herr, er ist das Licht der Welt. Und die Jesusferne Welt, die in der Finsternis wandelt, tja, sie geht ihrem Untergang entgegen. Das hört sich brutal an, aber es ist so. Oder in Bild ausgesprochen, nicht, ich musste da so an diese Katastrophe der Titanic denken, nicht, dass auch unsere Menschheit wirklich auf einen Eisberg zusteuert, an dem sie hoffnungslos zerschellen wird. Und was bis heute der Welt nicht bewusst ist. So, wer jetzt allerdings ins Licht kommt, liebe Geschwister, wer also zu Jesus Christus kommt, das weiß er natürlich. Nur was geschieht dann, liebe Geschwister, was geschieht dann? Derjenige, der sich jetzt dem Licht aussetzt, ja, er geht ein gewisses Risiko ein. Er geht ein gewisses Risiko ein. Folgende Geschichte oder wahre Begebenheit. Es geschah am 30. Januar 1945, da war noch keiner von uns geboren, von euch und ich auch noch nicht. Es geschah nämlich ungefähr ein halbes Jahr vor meiner Geburt. Also wie gesagt, am 30. Januar 1945, so gegen 21 Uhr, wurde die mit Flüchtlingen und Wehrmachtsangehörigen voll übernahende Wilhelm Gustloff, dieses Flüchtlingsschiff, vor der Küste Pommerns, von einem sowjetischen U-Boot torpediert. Und bei der Versenkung starben etwa 9000 Menschen. Und das Ganze hat eben was dazu geführt hat, das war ein angeblicher Funkspruch von dem man bis heute noch nicht so recht weiß, wie er zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, irgendwann auf der Kommandobrücke ging da ein Funkspruch ein mit dem Inhalt, dass auf dem Gegenkurs sich ein deutsches Minensuchboot befindet und um einer Kollision aus dem Wege zu gehen, möge man doch bitte die Positionslichter einschalten. Und was dann das Flüchtlingsschiff damals bei den katastrophalen Sichtverhältnissen auch getan hat. Nur damit war dieses Schiff natürlich eine perfekte Zielscheibe für dieses sowjetische, für dieses russische U-Boot. Aber was will ich damit sagen? Nicht dieses Beispiel zeigt eben, wer ins Licht kommt, nicht, der wird erkennbar, der macht sich angreifbar. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass uns Jesus Christus hinterrücks ins Licht lockt, sondern er kommt von vorne und sagt zu uns, komm ins Licht, stell dich. Nicht, und wenn sich ein Mensch wirklich ins Licht stellt, nicht, und ins Licht kommt, dann wird die Sünde entlarvt. Ja, und dann kann es wirklich so weit kommen, dass der alte Mensch wirklich versenkt wird, ja, und der neue Mensch sozusagen auftauchen darf, liebe Geschwister. Und noch eine Parallele aus dieser Schiffskatastrophe von 1945. Einer der Überlebenden, der damalige Zahlmeister, erzählte später, früher oder später, wahrscheinlich natürlich später, nicht wäre der Beschuss sowieso gekommen. Nicht auch ohne diese fälschlicherweise eingeschalteten Positionslichter. Es hätte zwar dann länger gedauert, aber irgendwann hätten sie uns gefunden und der Beschuss wäre erfolgt. Und ich denke, auch diese Aussage des Zahlmeisters ist ein ganz gutes Bild. Wofür? Auch wenn jemand absolut in der Finsternis sich aufhält oder aufhalten will, aus welchen Gründen auch immer, früher oder später wird ihn das Gericht Gottes treffen. Und dann gibt es für all diese Menschen, die das so wollen, gibt es keine Rettung, absolut keine Rettung mehr, liebe Geschwister, keine Rettung. Und deswegen ruft Jesus in dieser Situation alle Menschen auf, nicht, tretet wirklich ins Licht, stellt euch wirklich dem Urteil Gottes, erkennt und bekennt wirklich eure Schuld, lasst euch retten, werdet Kinder des Lichts, wandelt wirklich im Licht, nur so kommt euer Leben mit dem lebendigen Gott wirklich in Ordnung. Ja, und dann ist es immer so, dann müssen sich die Einzelnen entscheiden, was sie jetzt wirklich tun. Damals wie heute. Damals wie heute. Ja, und diesem Licht der Rettung stellt Jesus jetzt die Finsternis des Gerichtes gegenüber. Nicht? Das sind die Verse 47 folgende. Nicht, wenn jemand hört, was ich sage, und sieht nicht daran und sich nicht daran hält, dann bin ich nicht es, der ihn verurteilt. Denn ich bin ja nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich aber ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Nicht? Cornelius sprach vorhin in der Einleitung davon, dass er manchmal im dunklen Raum da auf die Toilette muss, und das erinnerte mich daran, ja, man kann dieses Bild nehmen. Nicht, wer sich in einem dunklen, finsteren Raum aufhält, ja, was ist mit dem? Wer sich da bewegt, ja, der sieht den Staub nicht, der sich inzwischen auf vieles gelegt hat. Der sieht auch den ganzen Unrat nicht, der sich inzwischen angesammelt hat. Der sieht auch nicht die Gefahren, die ihm da drohen können. Der bewegt sich, der läuft unsicher, der stolpert nicht, was weiß ich, stürzt, holt sich Schrammen und im schlimmsten Fall bricht er sich vielleicht noch ein Bein oder den Arm. Nicht, und es fällt jetzt sicherlich nicht schwer, das ins geistliche Leben zu übertragen, dieses Bild. Nicht, wer wirklich in der Finsternis sich aufhält und sich aufhalten will, liebe Geschwister, der richtet sich mit seinen Begierden, mit seinen Lüsten, mit seinen egoistischen Wünschen, mit seiner Selbstgerechtigkeit, mit seiner Selbstdarstellung und so weiter und so fort, selbst zugrunde, liebe Geschwister. Er richtet sich selbst zugrunde. Und je mehr ein Mensch von Jesus Christus hört, nicht, oder gehört hat, umso gravierender und folgenschwerer ist sein Unglauben, ja, ist sein Leben in der Finsternis. Und deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wie stehen wir zu dem, was uns Jesus Christus sagt? Wie stehen wir wirklich zu seinen Worten? Und wenn wir da richtig liegen wollen, dann geht das nur, wenn wir beständig auf sein Wort hören, geistig richtig hören oder besser gesagt mit einem demütigen und einem gehorsamen Herzen wirklich auf die Worte Jesu Christi hören. Wer das aber tut, liebe Geschwister, wer das aber tut, der wird auch schnell merken, dass der Weg, den Jesus Christus führt, nicht immer einfach ist. Dass er wirklich auf seiner Nachfolge, auf seinem Nachfolgeweg mit Widerständen zu rechnen hat. Dass der Widersacher immer wieder auftaucht und denjenigen in die Finsternis locken will, weil der alte Mensch ja sich nach der Finsternis sehnt, weil er dort eben sein Leben nach seinen Vorstellungen und Wünschen wirklich ausleben kann. Aber das müssen wir wissen. Und ich denke mal, gerade jetzt so in dieser anstehenden Weihnachtszeit, die jetzt bald kommt, nicht mal bei aller Krippennostalgie und bei allem Entzücken über das Kind da in der Krippe, nicht und bei allen Herzen, die da aufgehen, nicht und bei aller weihnachtlichen Euphorie, die da hochkommt. Aber das darf man wirklich nicht vergessen. Nicht, dass mit dem Kommen Jesu ein Kampf zwischen Licht und Finsternis eingesetzt hat. Und man muss es knallhart sein, ein Kampf bis aufs Messer. Ein Kampf bis aufs Messer. Es gibt eine Legende, wie gesagt, nur eine Legende, aber die trifft das schon recht gut. Die berichtet nämlich Folgendes, ich zitiere. Schon als Jesus durch die Himmel auf die Erde kam, da heulten alle Teufel auf und stimmten einen vielstimmigen Klagegesang an. O je, jetzt kommt der, der uns die Hölle plündern wird. Jetzt kommt der, der uns die Menschen massenweise abspenstig machen wird. Schrecklich, schrecklich, dieser Jesus. Ja, und Jesus hat das in der Tat hautnah zu spüren bekommen. Nicht kaum geboren, nicht da wurde er schon von den Häschern bedroht. Und in der ganzen Zeit, liebe Geschwister, in der ganzen Zeit seines Wirkens gab es immer wieder solche, die sagten, nicht macht ihn fertig, hängt ihm irgendwas an, damit wir ihn ja vor Gericht ziehen können. Und andere haben sogar gesagt, nicht dieser Mann ist gefährlich, wir müssen ihn töten, wir müssen ihn umbringen. Ja, und dann kam für Jesus Christus die Stunde der Finsternis. Ja, sie kam, er wurde gefangen genommen, er wurde verurteilt und er wurde hingerichtet. Wirklich, unser Herr Jesus Christus, nicht, der wirklich sagen konnte, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, wirklich das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Ja, liebe Geschwister, das sind schon ernste, wirklich ernste Worte, die Jesus Christus da heute zu uns sagt. Und ein letztes, was er noch möchte. Nicht nur mit geistlichen Augen sehen, wer er ist, nicht nur mit einem demütigen, gehorsamen Herzen hören, was er zu sagen hat, sondern auch wirklich verstehen, liebe Geschwister, wirklich verstehen, nicht, dass er uns zuruft, versteht, warum ich in diese Welt gekommen bin, versteht wirklich, warum ich all diese Wunder getan habe, versteht wirklich, warum ich diesen Weg nach Jerusalem nicht bis zum Kreuz auf Golgatha gegangen bin, nicht um die Schuld der Menschen da wirklich zu sühnen, warum ich so eindringlich um euch werbe, warum ich immer wieder meine Stimme hören lasse, nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Nicht versteht wirklich, warum ihr meinen Worten folgen sollt. Ja, keine Frage, unser geistliches Leben ist unaufhörlich bedroht, ohne Frage. Nicht, wenn wir ihm und seinen Worten folgen. Denn wenn wir das wirklich tun, was Jesus Christus von uns möchte, ja, dann läuft die Hölle Sturm. Aber wenn wir da nur so sitzen und hören das Wort und nicken es brav ab und ziehen keine Konsequenzen daraus, ja, dann geht ein großes Aufatmen durch die Hölle, dass sie sagen, alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Aber wenn du dich ehrlich fragst, wie kann ich das, was ich gehört habe, was er mir gesagt hat, wie kann ich das in die Tat umsetzen, ja, dann läuft die Hölle Sturm. Nicht, dann werden alle Untertanen des Teufels ausgesandt, nicht um dich möglichst von dem Tun abzuhalten. Und der Teufel hat ja schließlich Jahrtausende Erfahrungen mit den Menschen und es ist heutzutage gar nicht leicht, das zu bewerkstelligen, was der Feind möchte. Ablenkung ist zum Beispiel ein Stichwort. Es gibt ja Ablenkungen heute in Hülle und Fülle. Kein Problem, liebe Geschwister. Um nochmal auf die Größen der Menschheit zurückzukommen. Die Größen der Menschheit, ja, wie gesagt, sie haben auf ihre Weise Licht gebracht. Aber man muss sagen, sie haben uns in gewisser Weise die Freiheit gelassen. Nicht ihre Erfindungen zu gebrauchen oder nicht. Nicht oder ihre Bücher zu lesen oder nicht. Ihre Begriffe zu gebrauchen oder nicht. Aber Jesus, der das Licht der Welt ist, der stellt einen Totalanspruch an den Menschen, dass er zu ihm sagt, ich will, dass du herausfindest aus der Finsternis und hineinfindest in das Licht. Und damit kommen wir zum Schluss, liebe Geschwister. Bei alledem, beschränken wir uns jetzt mal nur auf Kapitel 12, gilt natürlich auch für die anderen Kapitel. Bei alledem, was Jesus Christus hier an Elementarem sagt, damals und heute zu uns, nicht betont er immer wieder die Autorität und die Macht des Vaters, die hinter ihm stand. Nicht, und das lesen wir ganz eindeutig, nicht lesen wir das ab Vers 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Es passt also kein Blatt Papier zwischen Jesus Christus und seinem Vater. Eine völlige Einheit, nicht in der der Sohn eben auch im Namen des Vaters reden darf. Ja, und damit endet das Kapitel 12, liebe Geschwister. Es drehte sich alles am Anfang so, oder bis zu der Mitte drehte sich alles so um die Positionen, um die Bekenntnisse, liebe Geschwister, und dann natürlich immer wieder die Aufforderung von Jesus Christus, wirklich ihn geistlich zu sehen, ihn geistlich zu hören, geistlich zu verstehen, was er wirklich von uns möchte. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir folgendes Bekenntnis zu jeder Zeit und in jeder Situation sagen können, dass ein gewisser Ernst Moritz Arndt 1819 in einem Vers seiner Lieder niedergeschrieben hat. Ernst Moritz Arndt, ja, er lebte von 1769 bis 1860, also für damalige Zeiten recht hohes Alter, 91 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, ja, 91 Jahre. Er war Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 und er war auch Professor für neuere Geschichte in Bonn. Aber er war auch gleichzeitig Liederdichter. Und in einem Vers seiner Lieder hat er Folgendes geschrieben. Und ich hoffe, dass wir das Bekenntnis wirklich zu jeder Zeit, in jeder Situation sagen können. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. Wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt. Wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Das ist das Licht der Höhe. Das ist mein Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der unzerstörbar ist. Der nimmermehr kann wanken, der Heiland und sein Wort. Die Leuchte der Gedanken, die scheinet hier und dort. Tja, und jetzt schaltet Johannes um, nicht in nächster Zeit oder vielleicht schon am nächsten Sonntag, nicht, dann werden wir aus diesem grellen Licht der Öffentlichkeit, werden wir also hineingeführt in diese vertrauliche Atmosphäre Jesu Christi mit seinen Jüngern. Fortsetzung folgt. Amen.